English Radio External Service.
To Warszawa. Sie hören den Auslandsdienst des Polnischen Rundfunks mit seiner täglichen Sendung in deutscher Sprache. Mein Name ist Adam Linzer. Hallo und herzlich willkommen. Nach erneuten Drohnenangriffen auf Moskau warnt der ukrainische Präsident Zelensky den Kreml mit deutlichen Worten vor weiteren Angriffen. In Brüssel wirbt Polen bei der NATO für dauerhafte amerikanische Stützpunkte und Washington reagiert positiv. Und der Skandal um ein Warschauer Krankenhaus und eine mutmaßliche VIP-Schiene für Politiker zieht weitere Kreise. Der gesamte Klinikvorstand muss gehen. Mehr zu diesen Themen heute im Infoteil. Außerdem,
selbst wenn man die Sprache noch nicht kann oder wenn man sich dann auf Englisch einigt, man hat eben zusammen etwas gemacht und das verändert ja auch die eigene Erfahrung mit sich selbst.
In Berlin ist der Deutsch-Polnische Jugendpreis verliehen worden. Mehr zu der Initiative hören Sie im Magazin. Und im Łazienki-Park steht eines der berühmtesten Denkmäler des Landes, wie aus dem Komponisten Chopin ein nationales Symbol wurde. Das erkunden wir in unserer Chopin-Reihe. Wir wünschen Ihnen eine zahnhalbe Stunde und beginnen mit den Nachrichten. Und heute unter anderem mit diesen Themen. Ukraines Präsident Zelensky warnt, wenn die Ukraine brennt, wird auch Moskau brennen. Und beim EU-Gipfel in Brüssel gibt es grünes Licht für eine Verlängerung der Russland-Sanktionen um 12 Monate. Der ukrainische Staatspräsident Volodymyr Zelensky hat Russland vor weiteren Angriffen gewarnt. In einer Audiobotschaft an Journalisten sagte er, wenn die Ukraine brennt, wird auch Moskau brennen. Zelensky betonte zugleich, die Ukraine habe diesen Krieg nicht gewollt. In der Nacht hatten ukrainische Drohnen erneut Ziele in der russischen Hauptstadt angegriffen. Nach russischen Angaben wurde dabei eine Raffinerie in Moskau getroffen. Es war bereits der zweite Angriff auf die Anlage innerhalb weniger Tage. Am Montag waren bei einem russischen Raketen- und Drohnenangriff auf die Ukraine nach ukrainischen Angaben mindestens 10 Menschen getötet worden. Dabei wurde auch das mehr als 1000 Jahre alte Kiewer Höhlenkloster beschädigt. Polen sieht Chancen auf eine stärkere, dauerhafte US-Präsenz im Land. Verteidigungsminister Władysław Kosiniak-Kamysz sagte nach Gesprächen beim NATO-Treffen in Brüssel, Washington habe positiv auf den polnischen Vorschlag zu ständigen amerikanischen Stützpunkten reagiert. Eine Vereinbarung ist damit aber noch nicht geschlossen. Die endgültige Entscheidung soll von den Details abhängen. Zugleich will Warschau in Madrid über den Kauf von Tankflugzeugen sprechen. Sie sollen den vollen Einsatz der F-35 ermöglichen und die Handlungsfreiheit an der NATO-Ostflanke erhöhen. Außerdem drängt Polen auf Zugang zum NATO-Pipeline-System. Die Pipeline-Frage wird beim Bündnisgipfel im Juli in Ankara beraten, sagte Kosiniak-Kamysz. Dabei soll es auch um die Erweiterung alter westdeutscher Infrastruktur aus dem Kalten Krieg nach Osten gehen. Beim EU-Gipfel in Brüssel hat Polen deutliche Vorbehalte gegen nicht abgestimmte Kontakte zur russischen Führung angemeldet. Ministerpräsident Donald Tusk warnte davor, Präsident Wladimir Putin politisch in die Hände zu spielen. EU-Ratspräsident Antonio Costa verteidigte die Kontakte seines Kabinetts als kurz und nicht als Verhandlungen. Zugleich gibt es auch grünes Licht für die Verlängerung der EU-Wirtschaftssanktionen gegen Russland. Sie sollen diesmal für 12 Monate statt wie bisher für ein halbes Jahr verlängert werden. Das gilt als Durchbruch, weil frühere Blockaden aus Ungarn nach dem Machtwechsel in Budapest wegfallen. Heute beraten die Staats- und Regierungschefs außerdem über den EU-Haushalt für die Jahre 2028 bis 2034. Polen will die Mittel zur Verringerung regionaler Entwicklungsunterschiede verteidigen. Die Visegrad-Gruppe steht nach Jahren der Blockade vor einem Neustart. Donald Tusk kündigte in Brüssel ein Treffen der Regierungschefs Polens, Tschechiens, der Slowakei und Ungarns an. Ich will diese Gruppe sehr gerne entsperren, sagte Tusk. Man habe gemeinsam einiges zu erledigen. Der neue ungarische Regierungschef Peter Magyar lud die Partner für Dienstag nach Budapest und Gdülő ein. In Warschau zieht der Skandal um das Südkrankenhaus indes weitere Folgen nach sich. Der gesamte Vorstand der Klinik wurde abberufen. Hintergrund sind Berichte über hohe Vergütungen und Vorwürfe einer bevorzugten Behandlung von Politikern. Premierminister Tusk kündigte politische Konsequenzen für mögliche Nutzer einer VIP-Schiene an. Die Klinik hat die Staatsanwaltschaft eingeschaltet. Und zum Schluss noch ein polnischer Akzent aus dem Vatikan. In den Vatikanischen Gärten wird am 30. Juni ein Mosaik mit dem Bild der Mutter Gottes von Gietzschwald enthüllt. Auf dem Mosaik soll auch die Aufschrift Polonia zu sehen sein. Der ermländische Metropolit Józef Guzyński sagte, wir freuen uns, dass dort auch ein Mosaik mit der Mutter Gottes von Gietzschwald zu finden sein wird. Die Enthüllung eröffnet die Vorbereitungen auf den 150. Jahrestag der Erscheinungen von Gietzschwald im kommenden Jahr. Soweit die Meldungen des Polnischen Rundfunks. In der polnischen Presse drehen sich die Kommentare heute unter anderem um den Skandal am Warschauer Südkrankenhaus und um einen Streit über die Zukunft der polnischen Bildungspolitik. Mehr dazu in der Presseschau. Im Studio ist Joachim Ciecierski.
Im Der Spiegel ist ein Interview mit der Leiterin des Pilecki-Instituts in Berlin, Hanna Radziejowska, erschienen. Der Titel lautet: Ein wenig mehr Demut wäre angebracht. Das Gespräch, geführt von Jan Puhl, befasst sich mit den deutsch-polnischen Beziehungen, darunter den weißen Flecken im deutschen Geschichtsbewusstsein, die sich auch in einer vom Pilecki-Institut in Auftrag gegebenen Umfrage gezeigt haben sollen. Wie weiter zu lesen ist, würden sich auch heute immer mehr Menschen die Frage stellen, welche Verantwortung Deutschland für die während des Zweiten Weltkriegs begangenen Verbrechen trage. Nach Ansicht von Radziejowska würden Untersuchungen unter jungen Menschen zeigen, dass seit dem Angriff auf die Ukraine häufiger die Überzeugung herrsche, ein Verständnis der Geschichte sei notwendig, um die Gegenwart zu begreifen und die Demokratie zu stärken. Zugleich habe sich das Wissen über die deutsch-polnischen Beziehungen in den vergangenen Jahren kaum verbessert. Die vom Institut in Auftrag gegebene Studie zeige, dass die Deutschen zwar ein allgemeines Wissen zum Holocaust und zu den Verbrechen an der polnischen Zivilbevölkerung haben, dieses jedoch stark ungenau und oberflächlich bleibe. Radziejowska zufolge zeige sich hier eine Art postkolonialer Blick auf die Geschichte. Aus der Studie gehe hervor, dass dem geringen Wissen über die deutsche Besatzung Polens häufig eine unzureichende Wahrnehmung des positiven Beitrags Polens zur europäischen Geschichte gegenüberstehe. Vielen Deutschen sei nicht bewusst, dass die Mehrheit der jüdischen Opfer aus Polen stammte und nicht aus Deutschland. Ebenso wüssten viele nicht, dass Frauen in Polen früher das Wahlrecht erhielten als in Frankreich oder dass das Land eine Phase kulturell geprägter Moderne erlebt habe. Darüber hinaus sei die weit verbreitete Auffassung anzutreffen, Polen schulde Deutschland besondere Dankbarkeit für die Unterstützung beim EU-Beitritt. Ebenso halte sich hartnäckig die Sichtweise, die nach dem Zweiten Weltkrieg an Polen angegliederten Westgebiete seien bereits eine Art Kriegsreparation gewesen. Auf die Frage, wie die Deutschen die Polen denn sehen sollten, antwortet Radziejowska, es brauche wohl etwas mehr Demut gegenüber einer Gesellschaft, die nach dem Krieg ohne Entschädigungen und unter kommunistischer Herrschaft nicht nur Warschau, sondern auch Wrocław, Gdańsk wiederaufgebaut hat. Die Umbrüche von 1989 seien ohne die Solidarność-Bewegung und den Widerstand der Gesellschaft in Mittel- und Osteuropa nicht denkbar gewesen. Nichts sei geschenkt worden. Hinter diesem Erfolg stünden die Arbeit, die Entbehrungen und die Leistungen vieler Generationen, sagt Radziejowska vom Pilecki-Institut im Gespräch mit Der Spiegel. Die Presse beschäftigt sich derzeit intensiv mit einem Skandal um die bevorzugte Aufnahme von Politikern der regierenden liberalen Partei in eines der Warschauer Krankenhäuser. Ohne Wartezeit. Ihnen soll sogar ein eigener VIP-Raum zur Verfügung stehen. Wie Chefredakteur Michał Szudzinski in der liberal-konservativen Rzeczpospolita schreibt, müsse nun der liberale Ministerpräsident persönlich über die Angelegenheit entscheiden. Wie wir lesen, gelte Donald Tusk aber nicht als jemand, der politische Vorhaben konsequent zu Ende führe. Mit Blick auf die politische Taktik des Regierungschefs heißt es, er habe gute Ideen und stoße viele Projekte an. Oft müssten diese jedoch weiterentwickelt und fortgeführt werden. Hier fehle es Tusk jedoch häufig an Konsequenz. Nach Ansicht des Autors stehe der Regierungschef nun aber genau vor dieser Herausforderung. Die Affäre um die bevorzugte Behandlung von Politikern der Bürgerkoalition in einem Warschauer Krankenhaus bürge nämlich ein großes politisches Risiko. Im Wahlkampf 2023 sei Tusk mit dem Versprechen angetreten, nicht nur die oppositionelle Recht und Gerechtigkeit, PiS, aus der Regierung zu verdrängen, sondern auch das Netz von Parteifunktionären zu zerschlagen, die sich in Staatsunternehmen und öffentlichen Institutionen festgesetzt hatten. Gerade dieser Mangel an Maß im Umgebung mit den Privilegien der Macht habe letztlich die Regierung der PiS gesprengt. Wie der Autor weiter schreibt, sorge derzeit kaum ein anderes Thema für so starke gesellschaftliche Emotionen wie das Gesundheitswesen. Die Polen würden zwar mit Unruhe auf Russland blicken und sich um ihre Sicherheit und das Bündnis mit den USA sorgen. Im Alter gehören jedoch auch Wartezeiten und der Zugang zu medizinischen Leistungen zu den meistdiskutierten Themen. Für die Regierungspartei, die mit dem Versprechen höherer ethischer Standards angetreten sei, könnte es daher kaum eine gefährlichere politische Mischung geben. Verärgerte Wähler, die selbst auf Arzttermine warten müssen und zugleich Berichte darüber, dass Vertreter der Macht weder in der Schlange stehen noch warten müssen, sondern die Zeit für Untersuchungen in einem speziellen VIP-Bereich verbringen. Der ideale Schüler der polnischen Schule sei fleißig, kreativ, pünktlich, umweltbewusst, staatsbürgerlich, hilfsbereit, hervorragend organisiert und erziele selbstverständlich bestmögliche Leistungen. Es gebe nur ein Problem. Ein solches Kind habe noch niemand gesehen, außer den Verfassern von Lehrprogrammen für Schulen. Sehr umfangreiche Bildungsrichtlinien, unterteilt nach Klassen, Schulformen und Fächern, sollen ein Bild des Schülers nach Maß der großen bürokratischen Schulfantasien von Bildungsexperten entwerfen. Wie es im Kommentar heißt, könnte man glatt vermuten, dass diese entweder keine eigenen Kinder oder sie auf einer chinesischen Online-Plattform gekauft und nach Anleitung zusammengestellt hätten. Wirkliche Kinder würden diesen Vorgaben jedoch kaum ähneln. Weder dem märchenhaften Modell aus der Internetbestellung noch dem offiziellen, nach den idealistischen Vorgaben von Experten des nationalen Bildungswesens erstellten Vorbild. Lesen wir auf Prost. Und soweit die Presseschau.
Danke Joachim für den Presseüberblick, die Nachrichten und die Presseschau finden Sie wie immer auch online unter auslandsdienst.pl. Damit zum deutsch-polnischen Jugendaustausch. Sich für die eigene Nachbarschaft engagieren und gemeinsam etwas bewegen. Darum ging es beim deutsch-polnischen Jugendpreis 2026 unter dem Motto Jugend lokal, genial. 9 deutsch-polnische Initiativen erreichten die Finalrunde. Erstmals von den Jugendlichen selbst entwickelt, vergeben wird der Preis alle 3 Jahre vom deutsch-polnischen Jugendwerk. Über die Bilanz und Zukunft des Jugendaustauschs hat bei der Verleihung in Berlin Arkadiusz Huber mit Petra Bahr, Staatssekretärin im Bundesfamilienministerium, gesprochen.
Wir haben uns verpflichtet, in unserem Ministerium diese Jugendbegegnungsstätten weiter zu fördern. Auch gegen Widerstände, die finden, man könnte ja auch mal Geld sparen. An dieser Stelle werden wir kein Geld sparen, weil es uns wirklich von Herzen wichtig ist.
Sie haben gesagt, es wird nichts gekürzt bei der Förderung für das deutsch-polnische Jugendwerk. Was bedeutet es Ihnen?
Es zeigt, dass es uns viel bedeutet. Der internationale Jugendaustausch ist wirklich einer der Schwerpunkte auch in unserem Haushalt langer Zeit. Und gerade dieses Deutsch-Polnische, was ja sowohl historisch als auch für die Zukunft eine ganz wichtige Art von Freundschaftserfahrung für junge Leute ist, weil sich beide Länder einerseits super nah sind und andererseits viel zu wenig kennen, ist es uns ein besonderes Herzensanliegen.
Der Preis wird dann gestiftet von dem Ministerium, aber auch die insgesamte Arbeit des
Jugendwerks. Wir bezahlen die Arbeit im Jugendwerk anteilig, natürlich mit der polnischen Seite. Genauso müssen solche Werke ja auch funktionieren. Und dann gibt es natürlich ganz viele Projektträger, die das auch unterstützen. Aber maßgeblich wird es bezahlt, also auch die Programme, die wir machen, die Jugendbegegnungen durch unser Haus, durch das Bundesministerium für Familie, Jugend, Bildung, Senioren. Und da läuft ganz viel zusammen. Es gibt die Jugendperspektive, es gibt die Bildungsperspektive und das Ganze erzeugt einen Erfahrungsraum, der, das haben wir ja gerade schon gehört, für Jugendliche möglicherweise ihr Leben lang hält.
Das haben Sie so schön in Ihrer Ansprache, aber auch in Ihrem Laudatio gesagt, was Ihnen die Jugend bedeutet. Was bedeutet Ihnen dann die deutsch-polnische Jugend?
Man sieht an diesen Projekten, dass wenn man zusammen etwas tut, einen kleinen Unterschied macht, vielleicht sogar auch einen großen, sich etwas ganz anderes einstellt, als wenn man einfach nur übereinander redet oder sich möglicherweise in den Medien übereinander informiert, weil man eben wirklich was gemeinsam geschaffen hat. Und das verbindet so viel, selbst wenn man die Sprache noch nicht kann oder wenn man sich dann auf Englisch einigt. Man hat eben zusammen etwas gemacht und das verändert ja auch die eigene Erfahrung mit sich selbst. Und was ich so toll finde an dem deutsch-polnischen Jugendpreis, dass die Jugendlichen sich ja auch selbst organisieren. Es sind also nicht umstellt von Pädagogen, die ihnen sagen, wie macht man das jetzt, die Welt zu verändern, sondern die Jugendlichen haben selber in ihren lokalen Räumen entschieden, was ist uns wichtig, was können wir gestalten und dafür sind diese Projekte wirklich ganz, ganz toll.
Über den deutsch-polnischen Jugendpreis berichtete Arkadiusz Huber, damit zu Polens berühmtesten Musikgenie. Es gehört zu den bekanntesten Wahrzeichen Warschaus, das Chopin-Denkmal im Łazienki-Park. Der Komponist sitzt unter einer Weide, ein Bild, das Millionen Menschen kennen. Doch seine Geschichte erzählt nicht nur von Musik, sondern auch von Zerstörung und Erinnerung. 1940 sprengten die deutschen Besatzer das Denkmal. Mehr dazu nun in der 8. Folge unserer Chopin-Reihe mit Kamila Lutosteinska und Alexander Laskowski vom Chopin-Institut.
Wir stehen vor dem Chopin-Denkmal im Łazienki-Park. Heute gehört es zu den bekanntesten Wahrzeichen Warschaus. Doch seine Geschichte erzählt nicht nur von Musik, sondern auch von Erinnerung, Krieg und nationaler Identität. Darüber spreche ich mit Dr. Alexander Laskowski vom Chopin-Institut. Guten Tag.
Guten Tag.
Warum brauchte Warschau eigentlich fast 100 Jahre nach Chopins Tod ein Denkmal für ihn?
Um es genau zu sagen, es waren 77 Jahre nach dem Tod des Komponisten 1849. Gründe hierfür waren die Zensur der russischen Besatzung, hitzige künstlerische Auseinandersetzungen und der Ausbruch des Ersten Weltkriegs. Jahrzehnten lang blockierten die zaristischen Behörden die Ehrung polnischer Nationalhelden in Warschau.
Und warum fiel die Wahl gerade auf diesen Ort, hier im Łazienki-Park?
Es ist schön, ein Denkmal hier im Park zu haben. Es ist auch sehr symbolisch. So, dieser Łazienki-Park wurde von unseren Königin Stanisław August Poniatowski gegründet für die Entwicklung polnischer Geist, polnischer Kultur. Und auch Chopin selber spazierte hier sehr gerne. Er war gezwungen, Konzerte zu geben in dem Palast, das neben von dem Łazienki-Park steht, für den zaristischen Herrscher von Warschau, den Großprinz Konstantin. Und deswegen glaube ich, es war absolut klar für alle Leute hier in Warschau, dass ein Chopin-Denkmal hier stehen sollte. Und er ist da.
Schön renoviert, sieht wunderschön aus. Wie wurde das Denkmal eigentlich bei seiner Enthüllung aufgenommen? Bei den Polen, bei den Warschauern, wissen wir das?
Ja, wissen wir das ganz genau, wie alles in Polen. Es war ganz kompliziert. So, Wacław Szymanowski Chopin-Denkmal löste enorme Kontroversen aus und spaltete die Gesellschaft. Nach Bekanntgabe der Wettbewerbergebnisse im Jahr 1909 sorgte die moderne, ausdrucksstarke Form des Denkmals im Jugendstil für Aufsehen. Nach jahrelangen Auseinandersetzungen wurde das Werk schließlich zu einem festen Bestandteil des Warschauer Stadtbildes und zu einem der wichtigsten Symbole der Hauptstadt. Aber zuerst, es gab, wie ich sagte, enorme Kontroversen. Da gab es selbstverständlich die progressive Leute, die fanden etwas Neues bezaubernd, aber für die viele traditionelle Warschauer Musikliebhaber, es war zu modern und zu weit von traditionellen Denkmälern großer Künstler entfernt.
Der Chopin unter dem Weidenbaum ist heute weltberühmt. Was wollte der Bildhauer, also Sie haben schon den Bildhauer erwähnt, Wacław Szymanowski, mit dieser ungewöhnlichen Darstellung ausdrücken?
Es gab viele Ideen da drin. Wie mit allen großen Kunstwerken kann man viele verschiedene Interpretationen haben. So, zuerst, das ist ein Chopin sehr mit Masowien, so mit diesem Region, wo er geboren wurde, sehr eng verbunden. Weil damals glaubte man, dass die Weidenbäume eigentlich sehr typisch für Masowien waren. Heute wissen wir eigentlich, dass es waren die niederländischen Bauern, die diese Bäume hier gepflanzt hatten im ich weiß nicht genau, 16. Jahrhundert oder so. Und seitdem sind diese Bäume sehr eng mit unserer Tradition verbunden. Und es zeigt auch einen romantischen Geist des Pianisten. Er war ein Tondichter, kann man sagen, sehr romantischer Tondichter. Und dieser Denkmal sieht sehr romantisch aus. So, es präsentierte einerseits die Idee, sehr eng mit Chopins Heimat verbunden zu sein, obwohl Chopin halb seines Lebens in Frankreich lebte, und auch einen romantischen Geist, einen Geist, der ewig modern bleibt.
Die Geschichte des Denkmals ist eher tragisch. Die deutschen Besatzer zerstörten das Chopin-Denkmal bewusst als Symbol der polnischen Kultur. Welche Rolle spielte Chopin damals, also in der Zeit des Zweiten Weltkrieges, für die nationale Identität?
So, zuerst müssen wir sagen, ja, es war so, die Deutschen, die Nationalsozialisten zerstörten das Frederik Chopin Denkmal in Warschau. Es wurde gesprengt, mit Fackeln in kleinere Stücke zerlegt und verschrottet. Und dies geschah am 31. Mai 1940 auf direkten Befehl von Generalgouverneur Hans Frank, so der Generalgouverneur von Polen damals. Die Zerstörung hat eine einfach ideologische Dimension. Die Besatzer wollten die wichtigsten Symbole der polnischen Kultur vernichten und eigentlich das Metall, so wie immer die praktische Deutschen, für Kriegszwecke plündern. Die deutsche Propaganda versuchte zudem, die Geschichte zu verfälschen, indem sie dem Komponisten deutscher Herkunft zuschrieb und die Aufführung seiner Musik eigentlich verbot. Es war sehr symbolisch und man denkt heute, dass diese Musik gab Mut zum Widerstand und deswegen war es verboten.
Doch zurück zu dem Chopin-Denkmal. Wie wichtig war die Wiedererrichtung des Denkmals nach dem Krieg für die Polen?
Es war sehr wichtig, war wieder aufgebaut, wie Warschau war, aus fast kompletter Zerstörung wieder aufgebaut. So, es war ein wichtiger Symbol eigentlich. Das erste Chopin-Wettbewerb nach dem Krieg, das heißt das vierte Chopin-Wettbewerb im Jahr 1949, war auch sehr symbolisch. Es war 100 Jahre von Chopins Tod, aber es war, kann man auch so sagen, eine Wiederaufstehung von Polen. Und man brauchte dafür die großen Symbole. Eine ganze Stadt wieder aufzubauen, dauert lange. So, man brauchte Symbole und deswegen fängt man mit Denkmal an.
Das heißt, das jetzige Denkmal ist eigentlich neu, ist wieder aufgebaut.
Es ist wie original. Warum? Weil die originelle Formen wurden nicht zerstört, sondern man benutzte dieselbe Formen, die man 1926 für das originale Denkmal benutzte. Und deswegen, es sieht genauso wie das originale Denkmal im Jahr 1926 aus.
Ist das Denkmal heute eher ein Kunstwerk, ein Erinnerungsort oder ein nationales Symbol? Wie sehen Sie das?
Ich bin ein Warschauer, so Łazienki und Chopin sind so eng verbunden mit meiner personellen Familiengeschichte und jeder Weekend, so eigentlich jeden Sonntag mit meinen Großeltern, die schon lange Zeit tot sind, gingen wir in Łazienki, um was Süßes zu haben mit Kaffee, die Großeltern, und dann Chopins Musik zu hören, im Sommer besonders hier. Also das ist sehr wichtig, aber auch es ist ein Symbol für eine neue, entwickelte und glückliche Polen und ein Symbol die sehr lesbar für alle Musikliebhaber in der Welt ist. So, die Leute wissen, dass Chopin ein Warschauer war, dass sein Herz immer hier ist und das große Chopin-Wettbewerb auch in Warschau stattfindet und kommen hier als Touristen und als Pilgern, um eigentlich, so sieht die Welt aus heute, ein Selfie mit dem Denkmal zu machen. Das habe ich auch heute 100 Leute gesehen, dass es so machen. So, sie kommen hier, um das Denkmal zu sehen und dann sofort, um ein Selfie zu machen und dann Musik zu hören. Und ich finde, das ist sehr gut so.
Ja, Sie haben das schon angesprochen, Chopins Musik zu hören, hier die Chopins Musik zu hören. Denn seit Jahrzehnten finden hier im Sommer die berühmten Chopin-Konzerte statt, die jedes Jahr tausende Besucher anziehen.
Es ist schön, die Musik von Frédéric Chopin von dem Denkmal, von seinem Gesicht zu hören. Aber auch freier Eintritt und Open-Air-Format, so dass die Konzerte eigentlich kostenlos sind und der Eintritt in den Garten rund um das Frédéric Chopin-Denkmal auch frei ist. Und es ist schön, so viele andere Leute zu sehen, die auch diese Musik so sehr, sehr, sehr lieben.
Und das alles draußen.
Ja, Chopin hat eine große Konkurrenz hier. Es gibt sehr viele Vögel hier, die eigentlich so schön singen. Aber ich finde, das ist keine Konkurrenz. Es klingt sehr schön mit der Musik zusammen.
Sie hörten die 8. Folge unserer Chopin-Reihe mit Kamila Lotostajska und Alexander Laskowski vom Chopin-Institut. Mehr auf unserer Internetseite auslandsdienst.pl in der Sparte Beiträge. Und das war's auch schon für heute aus Warschau. Einen angenehmen Tag noch wünscht Ihnen aus der polnischen Hauptstadt Adam Deniso. Danke fürs Dabeisein und do usłyszenia.
Aktuelle Informationen aus und über Polen. Informativ und in deutscher Sprache. Täglich live aus Warschau. Weltweit hören mit der Polskie Radio App, im Internet, als Podcast oder auf Mittelwelle auf 1386 kHz um 18.30 Uhr mitteleuropäischer Zeit. Wir halten Sie auf dem Laufenden. Schalten Sie ein und do usłyszenia. Wir hören uns.